das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend auch von mir.
In knapp 4 Stunden läuft es ab. Das Ultimatum, das US-Präsident Donald Trump dem iranischen Regime gestellt hat, um den Seeweg durch die Straße von Hormuz wieder freizugeben. Ein Ultimatum, dem er nach den verbalen Eskalationen vom Osterwochenende am Nachmittag eine geradezu apokalyptische Drohung folgen ließ. Sollte es keinen Deal geben, dann werde eine, Zitat, ganze Zivilisation sterben. Und als wollten sie der Drohung Nachdruck verleihen, griffen Israels Streitkräfte nach eigenen Angaben heute bereits neben zahlreichen Gebäuden auch Infrastruktur wie eine Brücke, Schienen und Autobahnen an. Wie diese Drohung zu deuten ist, dazu gleich mehr. Zunächst fasst Jonas Wixford den aktuellen Stand der Lage aus Washington zusammen.
Viel ist offenbar nicht übrig geblieben von der Scharif-Universität in Teheran, eine der wichtigsten Technikhochschulen des Landes. Noch im Februar war die Universität Zentrum für studentische Proteste gegen das Mullah-Regime. Bravo! Diejenigen, die über Freiheit, Wissenschaft und Zivilisation sprechen und gleichzeitig von Steinzeit reden, sollten wissen, die Leute von dieser Universität standen immer und überall für Fortschritt. Mit diejenigen ist wohl der US-Präsident gemeint. Mehrfach hat Trump angekündigt, Iran nach dem Ende seines Ultimatums zurück in die Steinzeit zu bomben. Heute legt er auf seiner Plattform Truth Social nochmal nach. Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben. Sie kann nie zurückgeholt werden. Ich möchte das nicht, aber vermutlich wird es passieren. Ein Präsident, der gestern noch lustige Osterspiele veranstaltet und heute Vernichtungsfantasien ins Handy tippt. Die Demokraten sind entsetzt. Die Drohungen gehen weit über das hinaus, was ein Präsident sagen oder tun sollte. Die Drohung, eine Zivilisation auszulöschen, ist mit Völkermord vergleichbar. Das ist illegal, unmoralisch und hat im Vokabular eines amerikanischen Präsidenten nichts zu suchen. Bis 2 Uhr in der Nacht gibt Trump den Iranern einem Deal zur Öffnung der Straße von Hormuz zuzustimmen. Dort können tausende Tanker nicht fahren, Teile der Weltwirtschaft liegen lahm. Heute schon fliegen die USA Angriffe auf die kleine Insel Chag, die offenbar eine Schlüsselrolle spielt. Wir wollen eine Welt, in der Öl und Gas frei fließen. Das wird es nicht geben, solange Iran Wirtschaftsterrorismus begeht. Wir haben Mittel, die wir noch nicht eingesetzt haben. Der Präsident kann das tun und er wird es tun, falls die Iraner nicht einlenken. Den ganzen Tag schon zählen US-Fernsehsender die Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums herunter. In Trumps Amerika ist Politik immer auch Fernsehunterhaltung. Eigentlich aber, glauben Experten, geht es um potenzielle Kriegsverbrechen. Wir greifen zivile Ziele an, Kraftwerke für die Stromerzeugung. Darauf sind Krankenhäuser angewiesen, aber auch Entsalzungsanlagen. Also Dinge, die jede Gesellschaft zum Leben braucht. Das wird völkerrechtlich ganz sicher geprüft werden. Dass Trump das stört, darf bezweifelt werden. Er glaubt, die Iraner seien bereit zu leiden, um Freiheit zu bekommen. Aber heute gibt es aus Iran auch diese Bilder. Das Regime hat dazu aufgerufen, Menschenketten um Kraftwerke zu bilden. Wie freiwillig das ist, lässt sich nicht überprüfen. Gleichzeitig heben in Großbritannien weitere US-Bomber Richtung Nahe Osten ab. In 3,5 Stunden läuft Trumps Ultimatum aus.
Und dazu jetzt Gudrun Engel, die Leiterin unseres AD-Studios in Washington. Gudrun, das Ultimatum läuft also in wenigen Stunden aus. Gibt es für Trump da überhaupt noch ein Zurück?
Ja, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, das stimmt. Und Trump hat heute Mittag in einem Interview noch mal vollmundig gesagt, er wolle an diesem Ultimatum festhalten. Er habe seine Bedingungen klar genannt und der Ball liege jetzt quasi im Spielfeld des Iran. Aber jetzt gibt es seit etwa einer Stunde einen neuen Vorschlag, einen Vermittlungsvorschlag vom Premierminister von Pakistan. Und der sieht vor, die USA hören 2 Wochen lang mit dem Bombardement auf und auch Israel bombardiert keine weiteren Kriegsbeteiligten wie etwa den Libanon für die Dauer von 2 Wochen gäbe es einen Waffenstillstand. Und im Gegenzug würde sich der Iran bereit erklären, die Straße von Hormuz für den gleichen Zeitraum freizugeben, damit man 2 Wochen Zeit hätte, damit Diplomatie sich dort entfalten kann. Die Sprecherin des Weißen Hauses hat uns gerade bestätigt, dass Donald Trump dieses Papier, diesen Vorschlag jetzt kennt. Und sie hat auch angekündigt, dass es eine Antwort darauf geben soll. Allein wann und wie der aussieht, das ist unklar. Es kann also sein, dass Donald Trump weiteren Verhandlungen zustimmt und das Ultimatum vom Tisch nimmt. Es kann aber auch sein, dass als Antwort weitere Bomben auf den Iran fallen werden.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Und Ramin Sina ist für uns in Doha, der Hauptstadt von Katar. Ramin, wie groß ist vor diesem Hintergrund die Anspannung in der Golfregion?
Ja, die Anspannung, die bleibt sehr, sehr groß, trotz dieser neuesten Entwicklung jetzt in der vergangenen Stunde, glaube ich, auf beiden Seiten des Persischen Golfs, sowohl bei Millionen Iranerinnen und Iranern als auch hier in den arabischen Ländern ist eine hohe Anspannung da. Die Herrscher hier in Katar, die haben in den vergangenen Wochen immer wieder dazu aufgerufen, zu deeskalieren, die beiden Konfliktparteien, aber der Einfluss auf den Iran und auf die USA ist einfach zu gering. Der Sprecher des katarischen Außenministeriums hat heute gesagt, man stehe unmittelbar vor einer Gewaltspirale, die nicht mehr zu kontrollieren sei. Die Linie des Iran in diesem Krieg, die bleibt die gleiche. Werden sie angegriffen, dann soll die ganze Golfregion brennen. Saudi-Arabien hat einen Vorgeschmack bekommen. In den vergangenen 24 Stunden wurde die größte Anlage im Bereich Petrochemie angegriffen. Wir haben hier in Doha vor einer knappen halben Stunde auch Explosionen gehört. Jeder Angriff trifft also dann direkt die Golfstaaten und indirekt dann aber natürlich auch immer die globale Wirtschaft. Es hat enorme Auswirkungen, das spüren die Menschen mit Energiepreisen schon jetzt in Asien und Europa, und das könnte noch heftiger werden. Es wird eine sehr ungewisse Nacht, aber ich glaube, es wäre auch eine große Erleichterung hier am Golf, wenn die Pakistanis es tatsächlich schaffen, Trump davon abzuhalten, heute Nacht weiter zu eskalieren.
Ramin, vielen Dank für die Informationen nach Doha. Und um das Ganze weiter zu vertiefen, begrüße ich in Berlin jetzt den Politikwissenschaftler Christian Mölling, Direktor der Denkfabrik Edina. Guten Abend, Herr Mölling.
Hallo, guten Abend, Herr Zapparoni.
Wie deuten Sie das? Sind Donald Trumps massive Drohkulisse und diese rhetorische Eskalation Ausdruck einer Strategie oder eher einer Verzweiflung, weil der Iran nicht nachgibt?
Na, ich glaube, es ist eher Letzteres. Donald Trump hat nicht mehr viele Optionen. Er ist im Grunde genommen gezwungen zu eskalieren, wenn die Iraner nicht einlenken. Die Iraner haben sich in den letzten Wochen als harte Verhandler oder als nicht verhandlungsbereit oder nicht kompromissbereit gezeigt und verfolgen damit eine Linie, mit der Donald Trump offensichtlich nicht umgehen kann. Er hat sich keine weiteren Optionen bereitgelegt, außer die der weiteren Eskalation. Denn wenn er jetzt auf einen Kompromissvorschlag eingeht, dann sieht er möglicherweise schwach aus.
Das heißt, diese Drohung, diese Auslöschung einer Zivilisation, die muss man tatsächlich ernst nehmen?
Also es macht sicherlich erstmal Sinn, sie ernst zu nehmen. Gleichzeitig ist die Frage, was will Donald Trump eigentlich tatsächlich damit erreichen? Er hat ja gesagt, in der drastischen Art und Weise, dass er die Straße von Hormuz freikriegen will. Ob ihm das überhaupt gelingen würde, wenn er jetzt ein massives Bombardement über den Iran loslassen würde, auch das ist ja bislang immer noch fraglich.
Und die große Frage aber dahinter ist, wie hält es Donald Trump mit dem Völkerrecht? Es gibt ja weltweites Entsetzen über allein diese Drohung. Auch der Papst, der ja selber US-Amerikaner ist, verurteilt sie als wahrlich inakzeptabel. Spielt also Völkerrecht gar keine Rolle mehr?
Also ich glaube, für den amerikanischen Präsidenten nicht. Da können wir relativ sicher sein, dass das für ihn keine Kategorie ist, die ihn tatsächlich nachts irgendwie nicht schlafen lässt, dass er das möglicherweise machen würde. Und da ansonsten keine Akteure da sind, die das Völkerrecht durchsetzen, muss man sagen, ja, das Völkerrecht gibt es noch, es steht noch auf dem Papier, aber es wird zurzeit gerade in den wichtigsten Konflikten nicht umgesetzt.
Wir haben es ja gerade eben gehört in den Schalten nach Washington und nach Doha. Jetzt scheint es ja im Hintergrund eine Bewegung zu geben, diplomatischer Art, mit Pakistan da als Vermittler. Welche Chancen räumen Sie da einer diplomatischen Lösung, wie auch immer die aussehen mag, ein?
Na, ich glaube, wir haben jetzt eine klassische Situation, wo befreundete Staaten dem amerikanischen Präsidenten die Möglichkeit bieten, nochmal Zeit zu gewinnen und sich zu überlegen, wie man rauskommt. Vielleicht ist das sogar die sogenannte Off-Ramp, die Trump braucht, um aus der Situation rauszukommen. und gesichtswahrend rauszukommen, dass er jetzt noch keinem Kompromiss zustimmen muss, sondern er gebeten wird, weitere 2 Wochen hier ins Land streichen zu lassen und damit aber gleichzeitig dann möglicherweise die Lösung bekommt, nämlich, dass die Straße von Hormus wieder frei ist. Man stelle sich vor, er würde darauf jetzt nicht eingehen. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass er innerhalb kürzester Zeit auch die amerikanischen Märkte darauf reagieren und er quasi die Quittung bei sich zu Hause dafür bekommt, dass er eben nicht eingelenkt hat.
Trump scheint sich auf jeden Fall da die Zähne auszubeißen bei dieser Frage. Liegt es auch daran, dass das iranische Regime da auch nichts zu verlieren hat in dieser Situation?
Das iranische Regime hat ihr Leben oder sein Leben zu verlieren. Das ist ja das, was Trump in den letzten Wochen erreicht hat, dass die Spitze der iranischen Führung zum Teil zumindest verloren gegangen ist. Aber es gibt viele andere, die noch bereit sind, dieses Regime am Leben zu halten, die davon profitieren. Und deswegen hat man einen Überlebenswillen in diesem System. Und das System hat sich offensichtlich sehr lange und sehr professionell darauf vorbereitet, hier den Amerikanern die Stirn zu bieten. Und damit letztendlich auch sich nicht kleinkriegen zu lassen und eine ganz andere Art von sehr professioneller Diplomatie gegen die Amerikaner auch in der Öffentlichkeit zu fahren.
Gut, was auch immer heute Nacht passiert, morgen reist NATO-Generalsekretär Rutte nach Washington. Und von der NATO hat sich Trump ja verbal bereits verabschiedet, weil die ihm nicht gegen den Iran helfe. Nur leere Worte oder steckt da mehr dahinter?
Also auch da muss man einfach davon ausgehen, wenn man das letzte Jahr nimmt, dass Donald Trump selber gar nicht weiß, ob er morgen möglicherweise die NATO unterstützen würde oder nicht unterstützen würde und ob er das morgen tut und dann übermorgen auch noch tut. Auch das ist fraglich. Von daher ist es sicherlich nicht verkehrt, dass Herr Rutte nach Washington fliegt. Es kann aber sein, dass er schon auf dem Weg zum Flieger von Donald Trump im Grunde genommen in den Rücken getroffen wird und Donald Trump sagt, naja, was ich dem Rutte gesagt habe, das ist ja sowieso nicht so wichtig. Insgesamt haben wir eine Situation, wo die NATO nicht mehr davon ausgehen sollte, dass die Amerikaner tatsächlich oder dass dieser Präsident bereit ist, Europa zu verteidigen. Und das heißt, Europa braucht einen Plan B für seine Verteidigung, dass er dringt.
Und hinzu kommt ja auch, dass die NATO sich ja nicht nur als Verteidigungsbündnis sieht, sondern auch im weiteren Sinne als Wertebündnis. Und wenn jetzt das wichtigste Mitglied sich verbal durch solche Grenzüberschreitungen da Schlagzeilen macht und sich verabschiedet daraus, läuft das dann nicht auf den endgültigen Bruch der NATO sowieso dann auch zu?
Ich glaube, der Bruch ist vorher schon passiert. Also Sie haben recht, es gibt eine Frage der gemeinsamen Werte. Und die Essenz jeder Allianz ist, dass die Allianzpartner sich untereinander nicht angreifen. Der Grönland-Moment, den wir am Anfang dieses Jahres erlebt haben, ist, glaube ich, der erste Vorgeschmack gewesen, wo tatsächlich die Bereitschaft zumindest rhetorisch da gewesen ist, einen Allianzpartner anzugreifen. Jetzt haben wir den Iran, wo ein Angriffskrieg von Zaun gebrochen worden ist, der noch dazu strategisch offensichtlich ganz schlecht geplant worden ist. Die Frage ist, wollen sie sich tatsächlich auf diese Schutzmacht in Zukunft abstützen oder nicht? Das ist, glaube ich, die Diskussion, die in Europa zurzeit schon deutlich läuft. Die läuft schon seit Grönland, aber jetzt, glaube ich, verschärft.
Herr Mölling, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Es gibt in den USA die schöne Redewendung The pot calling the kettle black. Der Kochtopf, der den Kessel angerußt, also schwarz nennt. Das deutsche Äquivalent wäre, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Beides Ansätze für einen Gedanken, der naheliegend scheint, wenn US-Vizepräsident J.D. Vance der Europäischen Union Wahleinmischung in Ungarn vorwirft und dann selbst nach Budapest reist, um genau das zu tun. Schützenhilfe für Viktor Orbán im ungarischen Wahlkampf-Endspurt. Andererseits setzt er damit nur konsequent das um, was im Prinzip in der neuen US-Sicherheitsstrategie steht, die Unterstützung rechtspopulistischer Parteien in Europa. Über den selbsterklärten Tag der ungarisch-amerikanischen Freundschaft, Andreas Bachmann.
Tausende Ungarn strömen am frühen Abend in den MTK-Sportpark in Budapest. Hier wird der amerikanische Vizepräsident gleich auftreten. Werbung für Orbán. Die Werte von J.D. Vance sind auf einer Linie mit denen der ungarischen Regierung. Und deswegen finde ich ihn sehr sympathisch. Das ist ein historisches Event. Mit J.D. Vance besucht zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder ein US-Vizepräsident Ungarn. Viktor Orbán hat eigentlich auf einen Besuch von Donald Trump persönlich im Wahlkampf gehofft. Immerhin ist der zweite Mann Amerikas gekommen. Und der hat gleich zu Beginn seiner Rede eine Überraschung parat.
Hello, Mr. President, how are you?
Ich wollte euch nur sagen, so Trump am Telefon, ich bin ein großer Fan von Viktor. Ich stehe zu ihm, die USA stehen zu ihm. Es ist eine große Ehre, zu euch zu sprechen. Euer Enthusiasmus ist unglaublich. Dann legt Vance selbst los und greift die Europäische Union frontal an. Die Bürokraten in Brüssel, hört nicht auf diese Leute. Hört auf eure Herzen, hört auf eure Seele und hört auf die ungarische Souveränität. Für Politikbeobachter gibt es zwei Gründe, warum Amerika sich in den ungarischen Wahlkampf einmischt. Zum einen gibt es eine ideologische Nähe der Regierung Orbán zu Trumps MAGA-Bewegung.
Zum anderen dient Orbán natürlich auch als Spaltpilz in der EU. Und das ist ja das erklärte Projekt der Trump-Regierung, Europa zu schwächen, wenn nicht gar die Europäische Union zu Fall zu bringen.
Die EU ist auch Viktor Orbáns Lieblingsgegner. Er präsentiert sich im Wahlkampf als Garant für Frieden, während er die EU, die Ukraine und die Opposition als kriegstreibende Bedrohung für Ungarns Souveränität darstellt. Wir müssen die westliche Zivilisation retten. Und dafür müssen wir die Progressiven in Brüssel bekämpfen, den russisch-ukrainischen Krieg beenden und die Energiekrise lösen. Dass Orbán prominente Wahlkampfhilfe aus Amerika benötigt, das liegt an ihm, Peter Modior. Orbáns Herausforderer liegt in aktuellen Umfragen deutlich vorne. Er könnte Ungarns Langzeitregierungschef nach 16 Jahren aus dem Amt verdrängen. Modior verwahrt sich heute auf sozialen Netzwerken gegen die Einmischung in den Wahlkampf durch die USA. Das ist unser Land. Ungarische Geschichte wird nicht in Washington, Moskau oder Brüssel geschrieben, sondern auf ungarischen Straßen und Plätzen. In 5 Tagen wählt Ungarn ein neues Parlament. Dann könnte wirklich Geschichte geschrieben werden.
Und aus Ungarns Hauptstadt Budapest ist Anna Tillack uns jetzt zugeschaltet. Anna, vor der Wahlkampfhilfe durch J.D. Vance lag Orbáns Herausforderer Peter Modior in den Umfragen ja vorne. Kann Orbán mit dem Auftritt heute nochmal punkten?
Naja, es schindet natürlich schon Eindruck, wenn man so einen prominenten Gast hat. Und der amerikanische Vizepräsident würde jetzt nicht jeden Ministerpräsidenten in der EU besuchen. Die beiden haben heute schon sehr herausgestellt, wie eng ihre Beziehung ist. Sie haben sich gegenseitig mit Lob überschüttet. Aber man muss auch sagen, der letzte prominente Gast, nämlich der amerikanische Außenminister, der ja vor einigen Wochen hier war, da konnte man nicht sehen, dass sich die Umfragewerte zugunsten von Orbán verändert haben. Und man muss sich auch klar machen, man will ja nicht den engen Fidesz-Zirkel oder die Medien oder besonders informierte Menschen überzeugen, sondern Orbán muss seine Wählerinnen und Wähler überzeugen. Und da sagen politische Beobachter, diese 16% Vorsprung, die der Herausforderer momentan hat, die dürften sehr, sehr schwer einzuholen sein, geschweige denn noch umzudrehen.
Woran liegt es, dass es diese 16% Vorsprung gibt, dass es in Ungarn also offensichtlich eine deutliche Wechselstimmung gibt?
Ja, die Menschen sind extremst unzufrieden. Die Wirtschaft stagniert seit einigen Jahren. Die Lebenshaltungskosten sind sehr, sehr hoch. Und wir merken das auch, wenn wir auf Drehreisen zum Beispiel auf dem Land unterwegs sind, dass die Menschen zum Teil wirklich in ärmlichen Verhältnissen leben. Und in diese, ich sag mal, chronische Unzufriedenheit kommt jetzt ein politischer Player, der sagt, ich werde das ändern. Ich will einen proeuropäischen Kurs fahren. Ich möchte wieder konstruktiv mit der EU zusammenarbeiten. Und da möchte ich dann diese 18 Milliarden Euro, die momentan ja eingefroren sind, nämlich aufgrund von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit, aufgrund von Korruption, diese 18 Milliarden, die möchte Peter Modior wieder nach Ungarn zurückholen. Das könnte dann zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führen. Und das hören hier die Wählerinnen und Wähler, besonders die Jungen, natürlich gerne. Denn ihnen verspricht Peter Modior eine Zukunft in Ungarn, ein moderneres Ungarn. Und das verfängt bei vielen Menschen einfach mehr als diese Verschwörungserzählungen und die Angstmache, die Panik vor dem Krieg, die Viktor Orbán in seinem Wahlkampf hier verbreitet.
Anna, vielen Dank für die Informationen nach Budapest. Und was an diesem heutigen Dienstag noch so wichtig war, jetzt mit dir, Julia.
In Istanbul haben 3 bewaffnete Männer auf Polizisten geschossen. Einer der Angreifer wurde daraufhin von der Polizei erschossen, die beiden anderen verletzt. Nach Angaben des türkischen Innenministeriums seien die Männer mit einem Mietwagen nach Istanbul gekommen. Einer von ihnen habe Verbindungen zu einer Terrorgruppe gepflegt. Der Angriff fand vor dem israelischen Konsulat statt, das aus Sicherheitsgründen seit Jahren nicht mehr besetzt ist. Vor gut einem Jahr hatten sich drei Männer in der Ludwigsburger Innenstadt ein illegales Autorennen geliefert. Dabei kamen zwei unbeteiligte Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren ums Leben. Jetzt hat das Landgericht Stuttgart den Hauptangeklagten wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
Kurz nach dem Urteil muss die Polizei Angehörige von Opfern und Angeklagten trennen. Beide Seiten sind emotional aufgewühlt. Lebenslang für den 32 Jahre alten Unfallverursacher, unter anderem wegen Mordes. 13 Jahre für den Bruder, der das andere Fahrzeug fuhr, wegen versuchten Mordes. Bei dem Unfall vor gut einem Jahr in Ludwigsburg waren zwei unbeteiligte Autofahrerinnen gestorben. Für ihre Angehörigen das richtige Signal.
Was hier geschehen ist, das war keine Unachtsamkeit. Das war ein Akt hemmungsloser Rücksichtslosigkeit mit tödlichen Folgen.
Das Urteil heute ist nicht das erste wegen Mordes nach einem illegalen Rennen. Gerichte müssen in solchen Fällen einen Vorsatz nachweisen. Den sieht das Stuttgarter Landgericht.
Die Angeklagten wussten, dass ihr Verhalten Gefährliches zum Tod führen kann. Und ein Stück weit ging es ihnen ausschließlich darum, dieses Rennen zu führen, dieses Rennen zu gewinnen.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat bereits angekündigt, dass sie in Revision gehen will.
Der gestrandete Wal in der Ostsee bleibt doch, wo er ist, vor der Insel Pöhl in der Wismarer Bucht. An den Ostertagen hatte es Überlegungen gegeben, das Tier mit einem speziellen Katamaran aus Dänemark zu bergen. Gutachter stellten nun allerdings fest, der Wal ist aufgrund seines verschlechterten Hautzustandes und aufgrund seiner Ausmaße nicht transportfähig. Seine Flossenbewegungen habe das Tier bereits eingestellt.
In der Medizin sind Daten ein wahrer Schatz und oft ein Schlüssel zur Behandlung von Krankheiten. Aber selbst erfahrenste Ärztinnen und Ärzte brauchen neben einem guten Auge und Erfahrung vor allem Zeit, um etwa Screenings eines Patienten miteinander zu vergleichen, Veränderungen herauszulesen und die richtigen, heilbringenden Schlüsse zu ziehen. Genau hier setzt moderne Medizin an, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Eine KI-Anwendung kann mindestens unterstützen, sekundenschnell Daten auswerten und sogar mögliche Befunde direkt aufzeigen. Wie zuverlässig das inzwischen funktioniert und wo noch Probleme liegen, das zeigen zum heutigen Weltgesundheitstag Juliane Gunser und Andreas König.
Der 3D-Scanner erinnert an die Sicherheitskontrolle am Flughafen, nur dass hier 92 Kameras den Patienten rundum fotografieren. Die KI erstellt daraus ein 3D-Bild und eine Art Landkarte der Haut, auf der alle Flecken wie etwa Muttermale abgebildet sind, mit den auffälligsten im Zentrum des Bildes.
Ich sehe KI eher als ein unterstützendes Sicherheitsnetz, gerade in der Dermatologie mit der exakten Bildgebung und Vergleichbarkeit im Verlauf, womit wir erreichen, dass unsere Untersuchungen noch präzise sind.
Dabei geht es in erster Linie um Prävention, darum, Hautkrebs früh zu erkennen. Die von der KI markierten Auffälligkeiten, wie hier ein Muttermal, untersucht der Dermatologe genauer und erhält eine Risikobewertung auf einer Skala von 1 bis 10. Mit einem Wert von 0,7 ist hier alles in Ordnung. Über die weiteren Behandlungsschritte entscheidet dann allein der Hautarzt. Da gilt es, Dinge zu berücksichtigen, die die KI nicht weiß.
War da schon mal irgendwas? Gibt es in der Familie Hautkrebs? Gab es viele Sonnenbrände? Gibt es vielleicht andere Immunerkrankungen oder Medikamente, die das Risiko erhöhen? Das sind alles Dinge, die wir erfragen.
Ein weiterer Vorteil der KI: bei Nachuntersuchungen erkennt sie Veränderungen exakter als der Arzt. Allerdings müssen Patienten diese Art der Untersuchung selbst bezahlen, derzeit knapp 300 Euro. Mehr unter die Haut geht der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Pathologie des Ernst-von-Bergmann-Klinikums in Potsdam. Hier werden etwa bei Verdacht auf eine Krebserkrankung Gewebeproben untersucht, um festzustellen, ob ein Tumor bösartig ist oder nicht. Seit einem Dreivierteljahr werden hier sogenannte Stanzen aus der Prostata nicht mehr zuerst unter dem Mikroskop untersucht, sondern eingescannt und digital mithilfe einer KI analysiert. Die markiert dann mögliche Tumorherde, in diesem Fall rot.
Wenn ich mir den Fall dann anschaue, dann habe ich schon das KI-Ergebnis und kann dann danach meine Arbeit an den Prostata-Stanzzylindern von diesem Patienten entsprechend ein bisschen steuern. Das Ganze geht dann ein bisschen schneller, man hat eine höhere diagnostische Sicherheit.
Neben dem Nutzen der künstlichen Intelligenz sieht der Chefarzt allerdings auch ein Risiko. Er nennt es Kompetenzverlust.
Wenn junge Fachärzte während der Weiterbildung von Anfang an mit KI-Algorithmen arbeiten, dann könnte das dazu führen, dass sie selber gar nicht mehr so gut in der Lage sind, die entsprechenden histologischen Befunde zu analysieren.
Schwierige Fälle schaut sich der Chefarzt nach wie vor unter dem Mikroskop an. Denn am Ende stellt er und nicht die KI den medizinischen Befund.
Während in manchen medizinischen Bereichen die KI also für Unterstützung sorgt, ist sie in anderen noch meilenweit davon entfernt. Vor allem dort, wo der menschliche Kontakt noch unverzichtbar ist, etwa in der Pflege. Eine Berührung, ein Lächeln, ein persönliches Gespräch, auch das beeinflusst, wie Patienten heilen. Und mancherorts hat der Pflegedienst darüber hinaus noch alle Hände voll zu tun. So wie in einer Gemeinde an der Ostsee, in der nicht nur ohne KI gepflegt wird, sondern auch ohne Apotheke, Fachärzte und Autos, wie Jeanette Lindemann mittendrin auf der Insel Hiddensee beobachtet hat.
Der Tagesplan für ihr 13-köpfiges Team beim ambulanten Pflegedienst auf Hiddensee steht. Chefin Katrin Köppen organisiert die ganze Logistik, seit ihre Vorgängerin im Ruhestand ist. Abrechnungen und Dienstpläne schreiben. Seit einem Jahr macht sie diesen Job.
Habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil mein Bauch gesagt hat, machen. Und der Kopf dann später gesagt, jawohl.
Auch Ehemann Thomas ist mit eingestiegen.
Einmal die Medikamentenbestellung für Neuendorf.
Jawohl.
Er kommt gerade von seiner morgendlichen Runde, hat Klienten im Süden der Insel versorgt. Zum ersten Mal arbeiten die beiden so dicht zusammen als Unternehmensdoppelspitze.
Ungewohnt. Ich meine, wir haben ja vorher auch schon in einem Unternehmen zusammengearbeitet bei der Gemeinde. Aber da waren wir halt losgelöst voneinander. Und hier ist es halt schon enger.
Das Mittagessen für die Pflegebedürftigen holen sie noch zusammen in Fitte ab. Das kommt von der Insel Rügen mit der Fähre. Den Gastronomen auf Hiddensee fehlt die Kapazität, jeden Tag für die Pflegebedürftigen zu kochen. Während Thomas Köppen jetzt 7 Essen an Klienten in Neuendorf verteilt, ist Katrin Köppen für die Medikamente verantwortlich. Es gibt eine Sammelstelle im Rathaus, denn eine Apotheke gibt es hier auf der Insel nicht, lediglich einen Inselarzt.
Bei jedem Facharzttermin muss der Klient rüber. Und das ist natürlich bei Menschen mit Pflegegrad 4 oder 5 eine besondere Herausforderung. Dann gibt es einen Krankentransport. Aber auch das organisiert unser Doktor gemeinsam mit uns ganz engmaschig.
Hallo. Guten Morgen. Hast du was für uns?
Ja, alles vorbereitet.
Ja, supi.
Gar nicht alltäglich, ihr Abstecher zum Inselpolizisten. Der Anlass traurig, einer ihrer Klienten ist verstorben.
Moin, was hast du?
Moin, pass auf, wir hatten den Schlüssel, den ich dir mal gebracht habe für unseren Herrn.
Habt ihr noch Sachen drin, die ihr
braucht? Ja, wir haben noch Sachen drin, das Pflegebett ist noch drin.
Auf dem Weg nach Kloster. Etwa 9 Kilometer liegen zwischen dem südlichsten und dem nördlichsten Ort auf Hiddensee. Die Insel ist autofrei. Für Katrin Köppen kommen am Tag gerne mal 50 Kilometer zusammen, selbst im Winter. Eine Sondererlaubnis für ein Fahrzeug will sie aber nicht.
Jetzt aktuell haben wir ja zum Glück das Problem mit den hohen Spritpreisen nicht. Muss man jetzt natürlich sagen, da können wir uns glücklich schätzen. Dafür müssen wir aber bei Wind und Wetter, egal ob hier eine 10 ist oder es in Kübeln regnet, also wir müssen immer raus. Dafür haben wir im Sommer halt Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ne? Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Und die Pfleger sind aber genau deswegen auch gerne hier.
Was sie besonders berührt, ab und zu versorgen sie mit ihrem Pflegedienst auch ältere Urlauber, die ihre Sehnsuchtsinsel noch einmal sehen möchten. Neben ihren 65 Klienten. Einer davon ist Manfred Zieske. Der 72-jährige gebürtige Hiddenseer lebt alleine. Ohne den Pflegedienst müsste er die Insel wohl irgendwann verlassen.
Perfektes Wochenende.
Nur mit der Hilfe von Katrin Köppens Mann Thomas ist der letzten Winter die paar Meter vom Hafen nach Hause gekommen.
Der hat mich mit dem Handwagen, mit dem Rollstuhl vom Hafen durch den Matsch bis nach Hause geschoben, ohne einmal anzuhalten. Das war wirklich, das will ich mein Leben nicht vergessen. Nee. Das war sowas. Nein, ich kann wirklich nicht übergehen. Ich bin richtig froh, dass er da ist.
Diese Dankbarkeit, dieses, dass man da ist und Wertschätzung bekommt, ehrliche Wertschätzung, das macht den Job aus, das macht das Besondere. Und das macht es auch, das macht es auch einfach jeden Tag wieder, auch wenn es viel ist und chaotisch, weil einfach viele Sachen gleichzeitig organisiert werden müssen und ganz kleinteilig, wofür man es gerne tut.
auch wenn es für Katrin Köppen bedeutet, 24 Stunden erreichbar zu sein.
Als die Artemis II-Astronauten von der Erde losflogen, da war eigentlich schon klar, dass das eine Rekordmission werden würde. Denn wenn man wie hier mal die Relationen genau abbildet, dann versteht man, wie weit sich die Crew in den Weltraum hinausgetraut hat. 5 Tage lang flogen die 3 Männer und eine Frau an Bord der Orion-Raumkapsel durchs Weltall zu dem Himmelskörper, der uns am nächsten ist, also relativ gesehen. Denn unvorstellbare 400.000 Kilometer fast ist der Mond von der Erde entfernt. Und dort angekommen, flog die Crew sogar noch weiter. Fast 7 Stunden lang schwebte die Kapsel um den Mond herum, hatte kurzzeitig keinen Kontakt mehr zur Erde und konnte dabei aber völlig neue Perspektiven der Rückseite des Mondes aufnehmen, bevor sie jetzt wieder auf Kurs Richtung Heimat ist. Astrid Korall.
Als die 4 Astronauten den Mond umrunden, kommt es zu einem besonders bewegenden Moment. Sie benennen einen Krater nach der verstorbenen Frau von Reed Wiseman, dem Kommandeur der Mission und Vater von 2 Töchtern. Es ist ein heller Punkt auf dem Mond und wir möchten ihn Carol nennen. 7 Stunden umrundet die Crew der Artemis II-Mission den Mond und stellt dabei einen neuen Rekord auf. Sie ist mehr als 406.000 Kilometer von der Erde entfernt, so weit wie nie ein Mensch zuvor. Die Astronauten beobachten unbekannte Details der Mondoberfläche, registrieren Farben und Strukturen und schicken atemberaubende Bilder. Die Crew erlebt eine komplette Sonnenfinsternis, als der Mond sich vor die Sonne schiebt. Ein begeisterter Pilot Victor Glover spricht mit dem Kontrollzentrum. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, es ist überwältigend. Ein weiterer besonderer Augenblick für die Astronauten. Mehr als 40 Minuten haben sie keinen Funkkontakt zur Erde. Als die Orion-Kapsel aus dem Schatten des Mondes wieder auftaucht, meldet sich Astronautin Christina Cook. Es ist so toll, wieder von der Erde zu hören, an Asien, Afrika und Ozeanien. Wir schauen zu euch hinüber. Wir haben gehört, dass ihr nach oben schauen und den Mond sehen könnt. Wir sehen euch auch. US-Präsident Trump nennt die Astronauten in einem Telefonat moderne Pioniere und möchte wissen, was sie gefühlt haben, als die Verbindung zur Erde unterbrochen war. Ich habe kurz gebetet, aber dann musste ich weitermachen. Ich habe wissenschaftliche Beobachtungen der Rückseite des Mondes aufgezeichnet. Seit vergangenem Mittwoch leben die Astronauten in der Schwerelosigkeit und erfahren, wie sich Dinge ab und an selbstständig machen. Sie sammeln wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse, auch für künftige Missionen. Wir fliegen zum Mond, um dort zu bleiben. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, wir haben bisher viel aus dieser Mission gelernt. Nicht nur über das Raumschiff, das zukünftige Astronauten zum Mond bringen wird, sondern auch über Auswirkungen der Strahlenbelastung auf die menschliche Gesundheit und darüber, wie sich Reisen ins All auf den Körper auswirken. Mittlerweile ist die Crew der Artemis II auf dem Rückweg zur Erde. Frühestens am Freitag wird sie wieder landen.
Und jetzt noch ein ganz irdischer Blick nach oben zum Wetter mit Claudia Kleinert. Was bringen uns die nächsten Tage, Claudia?
Ingo, da passiert nicht viel. Es gibt viel Sonnenschein und nachts kann man auch wunderbar den Mond sehen. Denn es ist so gut wie wolkenlos. Dafür aber wird es auch ordentlich kalt. In der kommenden Nacht wieder Frost. Und zwar vor allem nach Nordosten und Osten hin. Zwischen Fläming und Lausitz sind sogar unter minus 4 Grad, sonst unter 0 Grad. Wir liegen unter Hochdruckeinfluss. Nach Osten hin ist die Luft ziemlich trocken. Dazu fehlt der Wind und es gibt keine Wolken, die verhindern könnten, dass es sich nachts so ordentlich auskühlt. Nach Westen hin dagegen mit 4 bis 6 Grad morgen früh nicht ganz so trockene Luft, dementsprechend auch nicht ganz so kalt in den frühen Morgenstunden. Aber wenn man kalt startet, ist im Moment auch so ziemlich garantiert, dass es tagsüber sehr warm wird. Heute Morgen 0,2 Grad in Oberstdorf. Im Laufe des Tages ging es auf über 20 Grad. 21,3 Grad war dann die Höchsttemperatur. Das wird in den kommenden Tagen auch noch mal der Fall sein. Und das merkt man vor allen Dingen im Süden und dann eben natürlich auch im Nordosten. In der Nacht sternklarer Himmel, morgen viel Sonnenschein. Da kommen von der Nordsee her ein paar Schleierwolken, also hohe Wolken, wo die Sonne durchkommt. An sich aber gibt Sonne von früh bis spät und das in ganz Deutschland. Die Temperaturen, gerade ja schon gesehen, gehen vor allem in der Ost- und Nordosthälfte in den negativen Bereich. Nach Westen und Südwesten den Rhein entlang runter bis ins Allgäu sind es dann morgen früh 2 bis 6 Grad plus. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von 10 Grad bei auflandigem Wind Richtung Hiddensee. Sonst sind es 14 bis 17 Grad in der Nordosthälfte. Nach Westen und Südwesten hin 20 bis sogar 24 Grad Richtung Breisgau und Markgräflerland. In den nächsten Tagen erstmal Donnerstag noch ähnliches Wetter wie morgen. Da gibt es ein paar lockere Wolken, die hereinziehen. Und es wird wieder warm mit bis zu 24 Grad. Freitag dann dichtere Wolken. In der Nacht schon zieht eine schwache Front, ein schwaches Höhentief herein. Und das bringt leichten Regen. Der wird sich weiter nach Osten verlagern. Dahinter aber wieder Sonne. Am Freitag etwas gedämpfte Temperaturen.
Sonne satt im Anmarsch. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen am heutigen Dienstag. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der sehenswerten, wirklich sehenswerten Dokumentation Gefährliche Apps im Netz, der Datenhändler.
Ja, darüber, wie leicht Handynutzer ins Visier von Stalkern, Kriminellen oder Geheimdiensten geraten können.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin.
Tschüss und schönen Abend noch.
Bleiben Sie zuversichtlich.